Herzlich willkommen zu der Veranstaltungsreihe Zukunft Erde, was die Bibel wirklich über unsere Zukunft sagt. Bleib dran und erlebe live das erste Thema, der Sturm beginnt, die Bibel und der Zerfall der Europäischen Union. Millionen Menschen fragen sich heute, was bringt die Zukunft? Wie geht es weiter? Was kommt da auf uns zu? Der Planet Erde steht vor dramatischen Veränderungen. Heute leben wir in einer Welt voller Krisen, Terror, Krieg, Hunger und Naturkatastrophen. Ist das der Anfang vom Ende? Wie sieht die Zukunft Europas aus? Flüchtlingskrise, rechtspopulistische Strömungen, Brexit, der Handelskrieg, all das sind Eckpfeiler unserer Herausforderungen, mit denen die EU schon seit längerer Zeit kämpft. Droht dem Friedens-, Demokratie- und Wohlstandsprojekt Europas irgendwann die Luft auszugehen? Erschüttert die Welt eine Finanzkrise? Ist der totale Zusammenbruch der Finanzmärkte nur noch eine Frage der Zeit? Haben wir bald eine Massenarbeitslosigkeit? Was bringt Zukunft Erde? Wird Deutschland von 9 Terroranschlägen heimgesucht? Wie groß ist die Terrorgefahr in Deutschland wirklich? Was ist mit den weltweit ungelösten kulturellen, religiösen und politischen Krisen? Wie steht es mit der Zukunft Amerikas? Kommt es zu einer neuen Weltordnung? Wird die Menschheit sich selber vernichten? Verseucht ein Atomkrieg die Erde? Wird der Klimawandel das Eis der Pole schmelzen? Werden riesige Städte wie London oder New York im Wasser verschwinden? Erleben wir ein Massensterben durch Hungersnöte in Asien und Afrika? Wird eine Hungerskrise eine Massenflucht nach Europa auslösen? Wenn ich meinen kleinen Sohn Levi anschaue, wenn ich seine wunderschönen Augen betrachte, dann frage ich mich, welche Zukunft erwartet mein Kind? Wenn du ein Vater oder eine Mutter bist, wenn du ein kleines Kind hast, dann fragst du dich auch vielleicht, wie wird die Welt aussehen, wenn mein Kind erwachsen geworden ist? Was bringt Zukunft Erde für meine Nachkommen? Wird das eine Welt voller Finanzkrisen sein, eine Welt des Terrors, eine Welt voller Krankheiten und Seuchen, eine Welt, in der sich Menschen gegenseitig durch Atombomben auslöschen? In welcher Welt werden meine Kinder aufwachsen? Kannst du dich noch erinnern, wo du am 11. September 2001 warst? Viele Historiker schauen auf dieses Datum zurück und sagen, der 11.9. war der Tag, an dem sich die Welt für immer verändert hat. An diesem Tag war ich gerade in der Schule, kam zurück nach Hause und ich dachte mir, komisch, warum läuft jetzt zu dieser Zeit der Fernseher? Eigentlich lief der bei uns immer nur abends. Ich dachte mir, schauen sich meine Eltern da irgendwie einen Actionfilm an? Aber das waren Live-Bilder aus Amerika. Und meine Mama erzählte mir, Daniel, dass gerade etwas Schreckliches passiert. Und dann schon raste das zweite Flugzeug in einen nächsten Turm. Ich verstand die Welt nicht mehr. Aber eins wusste ich, die Zukunft Erde wird nie wieder sein wie vorher. Als Kind hatte ich damals Angst vor einem dritten Weltkrieg. Die Terroranschläge vom 11. September haben die Gesellschaft, unsere Kultur, unsere ganze Welt für immer verändert. Wenn wir die Medien einschalten, dann sehen wir fast täglich genau diese Bilder. Terroranschläge, Selbstmordattentäter, da gehen irgendwo Autobomben hoch. Wenn wir die weltweiten Krisen, den Terror und die Rezession sehen, dann fragen wir uns tief in unserem Herzen, wie geht es weiter? Was passiert als nächstes? Was bringt Zukunft Erde? Ich habe heute unglaublich gute Nachrichten für dich. Es gibt jemanden, der die Zukunft kennt. Es gibt jemanden, der die Zukunft voraussagen kann. Es gibt jemanden, der dich heute, jetzt, in diesem Moment in die Zukunft schauen lassen kann. Ich kann das nicht. Das kann nur der Urheber von diesem Wort, unser Gott im Himmel. Und er sagt hier, Jesus Christus, ich bin der einzig wahre Gott. Ich habe von Anfang an vorausgesagt, was geschehen wird. Lange im Voraus kündigte ich die ferne Zukunft an. Meine Pläne verwirkliche ich und was mir gefällt, das führe ich aus. Es gibt einen Gott im Himmel, der die Zukunft kennt und der uns heute die Zukunft erklärt. Und wenn wir diesem Gott, dem Gott vertrauen, dann brauchen wir keine Angst haben, denn er führt uns sicher dorthin in sein ewiges Reich. Heute Abend wollen wir gemeinsam eine der faszinierendsten Prophezeiungen und spannendsten Dinge überhaupt in der Bibel anschauen. Und das ist eine Prophetie, die wir im Buch Daniel Kapitel 2 finden. Wir möchten dort anfangen und Daniel Kapitel 2 ab Vers 1 lesen. Hier sehen wir König Nebukadnezar, der eines Nachts am Aufwachen war und er hatte irgendetwas Krasses geträumt und er konnte sich nicht mehr an den Traum erinnern. Daniel Kapitel 2 Vers 1, wir lesen gemeinsam. Und im zweiten Jahr der Regierung Nebukadnezars hatte Nebukadnezar Träume, sodass sein Geist sich beunruhigte und er nicht mehr schlafen konnte. Der König wachte auf, konnte sich an den Traum nicht mehr erinnern und er meinte, der Traum war wahrscheinlich sehr wichtig. Ich muss unbedingt wissen, was habe ich geträumt und die Deutung dazu brauche ich auch. Denn dieser Traum ist irgendwie einzigartig. Vielleicht möchten mir da die Götter etwas mitteilen, dachte er sich. So hat er seine Ratgeber geholt, seine Wahrsager, seine Traumdeuter und er hat ihnen gesagt, ich möchte von euch wissen, was habe ich geträumt. Dazu will ich gerne auch die Deutung von euch haben. Hast du auch schon mal einen Traum gehabt? Und du bist mitten in der Nacht aufgewacht, hast vielleicht gerade mit einem Löwen gekämpft und du hast dich gefragt, was könnte dieser Traum für mich persönlich bedeuten? Vielleicht hast du am Abend zuvor zu viel Pizza gegessen und dein Magen hat mit dem Käse gekämpft. Eins versichere ich dir, König Nebukadnezar hat nicht zu viel Pizza von Pizza Hut, Joey's Pizza oder Domino gegessen. Nein, Gott hat ihn einen Traum geschickt. Und so stellte er seinen Traumdeutern, seinen Wahrsagern, seinen Ratgebern ein Ultimatum. Ihr habt 24 Stunden Zeit. Wenn ihr mir in dieser Zeit nicht Inhalt und Bedeutung des Traums vermitteln könnt, dann werde ich eure Hände abschneiden, eure Füße abschneiden, eure Köpfe werden rollen. Unter diesen Ratgebern war ein junger Jude. Im Alter von 17 Jahren, Daniel war sein Name. Daniel wurde aus Jerusalem entführt, nach Babylon geschleppt, bekam eine neue Identität und musste als Mann Gottes einem fremden König dienen. Da war Daniel und auch er erhielt dieses Todesurteil. Was hättest du an der Stelle von Daniel gemacht? Ist es nicht auch so oft in unserem Leben, dass wir nicht mehr wissen, wie es weitergeht, dass da Arbeitslosigkeit ist, finanzielle Schwierigkeiten, da geht eine Ehe kaputt. Wir sehen, wie wir krank werden, da ist Depression, Krebs, der Tod ist plötzlich vor der Haustür und wir sehen keinen Ausweg mehr. Was hat Daniel in diesem Moment gemacht? Er hat seine Hände gefaltet und er hat gebetet. Wenn wir beten, dann sind wir in der Gegenwart Gottes. Wenn wir beten, dann geben wir Gott die Möglichkeit einzugreifen. Wenn wir beten, dann erfahren wir Gott, wie er mit seiner allmächtigen Liebe unser Leben für immer verändert. Daniel hat den Traum des Königs offenbart bekommen in der Nacht, dazu die Deutung und so kam er mit der Antwort zu dem König. Daniel Kapitel 2, Abvers 28. Hier sagt Daniel, es gibt einen Gott im Himmel. Er sagt nicht, es gibt wahrscheinlich einen Gott im Himmel. Es könnte gut sein, dass es einen Gott im Himmel gibt. Zu 80% Wahrscheinlichkeit gibt es einen Gott im Himmel. Nein, es gibt einen Gott im Himmel. Das liebe ich. Und dieser Gott im Himmel, der hat dem König Nebukadnezar wissen lassen, was am Ende der Tage geschehen soll. Hier in diesem Traum geht es um 4 Weltreiche. Hier geht es um 2500 Jahre Weltgeschichte. Hier offenbart Gott Nebukadnezar, was in der Zukunft, wann am Ende der Tage geschehen soll. Prophetie, die bis in unsere heutige Zeit geht. Was hat König Nebukadnezar dort im Traum gesehen? Daniel sagt zum König, Daniel 2, Vers 31, du, o König, schautest und siehe, da war ein erhabenes Standbild. Dieses Bild war gewaltig und von Glanz, außergewöhnlich. Es stand vor dir und sein Anblick war furchterregend. Das Haupt dieses Bildes war aus feinem Gold, seine Brust und seine Arme aus Silber, sein Bauch und seine Lenden aus Kupfer, seine Oberschenkel aus Eisen, seine Füße teils aus Eisen und teils aus Ton. Da sahst du, bis sich ein Stein losriss ohne Zutun von Menschenhänden und das Bild, wo an seinen Füßen traf, die aus Eisen und Ton waren und sie zermalmte Da wurden Eisen, Ton und Kupfer und Silber und Gold miteinander zermalmt und sie wurden wie Spreu auf den Sommertennen und der Wind verwehte sie, sodass keine Spur mehr von ihnen zu finden war. Der Stein aber, der das Bild zertrümmert hatte, wurde zu einem großen Berg und erfüllte die ganze Erde. Daniel, das habe ich wirklich gesehen. Wow, unglaublich. Gott hat dir diesen Traum offenbart. Und was ist die Deutung? Daniel, worum geht es da? Ja, ich hatte diesen Traum und ich sah genau dieses Standbild. Da war der Kopf aus Gold, da waren die Arme aus Silber, der Lendenbereich aus Kupfer, die Beine aus Eisen, die Füße teils aus Eisen und Ton. Und Daniel, richtig, dann kam so ein riesiger, gewaltiger Stein, der die Erde unten getroffen, der Stein wurde groß, erfüllte die ganze Erde. Daniel, was bedeutet dieser Traum? Kannst du ihn mir auslegen? Das ist der Traum. Nun wollen wir, wer, was sagt Daniel hier? Gott und Daniel, dem König seine Deutung verkünden. Jetzt kommt Zukunft Erde, jetzt kommt die biblische Prophetie, jetzt kommt Gottes Botschaft für unsere Zeit heute. Bist du bereit? Vier Weltreiche, wir fangen an mit dem ersten Weltreich. Du, o König, bist ein König der Könige. Du bist das Haupt aus Gold. Daniel, ich bin das Haupt aus Gold. Ich bin der König Nebukadnezar. Das ist mein Reich. 605 bis 539 vor Christus, da haben wir diese Weltmacht Babylon gehabt. Gold war übrigens das Symbol für Babylon. Babylon hat unglaubliche Ausmaße gehabt. Hier sehen wir, Babylon lag im heutigen Irak. Die Stadt Babylon war prächtig, eine reiche Stadt. Schauen wir uns diese Weltmacht einmal genauer an. Babylon hatte mehr als 200 Tempel, die den heidnischen Göttern geweiht waren. Der Tempel für den Gott Marduk war 91 Meter hoch. Er hatte einen besonderen Thron und diesem Thron, da waren alleine 18 Tonnen Gold. Der heutige Wert, das wären ungefähr 693 Millionen Euro. Dazu kam noch eins der sieben Weltwunder in der Antike. Naja, so die Frau des Königs vermisste Wälder und Berge und dann baute der König Nebukadnezar einfach mal so die hängenden Gärten. Eines der Weltwunder. Babylon hatte riesige Mauern, 30 Meter hoch. Die Mauern waren so breit, dass drei Streitwagen nebeneinander dort entlangfahren konnten. Das wichtigste Tor war das Ishtar-Tor. Und immer wenn der König erfolgreich von einem Feldzug nach Hause kam, da haben sie gefeiert, da sind sie marschiert durch dieses Tor. Wie groß war der Umfang der Stadt? 16 Kilometer. Ungefähr 2,5 mal so groß wie Rom. Eine riesige Stadt. Babylon war eine Weltmacht. Durch Babylon floss der Strom Euphrat. Ein Fluss, so waren die Menschen in der Stadt mit Wasser versorgt. Aus den historischen Quellen wissen wir, dass die Stadt selber einen Vorrat an Essen für 20 Jahre hatte. Als Babylon von Feinden angegriffen wurde, da gibt es eine Erzählung, da kamen dann die Babylonier auf die Stadtmauern und sagten, ach, was wollt ihr denn? Ihr braucht erst gar nicht warten, um uns auszuhungern. Ihr seht ein wenig hungrig aus, komm hier, ein wenig essen. Und so warfen sie dann Nahrung über die Stadtmauern zu ihren Feinden. Nebukadnezar war mächtig stolz auf sein Reich. So stolz, dass wir bei den archäologischen Ausgrabungen auf den Steinen dieser antiken Stadt Babylons seinen Namen eingraviert sehen. Wird Babylon ewig bleiben? Was sagt das Wort Gottes? Nein, der Kopf aus Gold steht für Babylon. Wie geht es weiter? Daniel, Kapitel 2, Vers 39. Nach dir aber wird ein anderes Reich aufkommen, geringer als du. Das ist Medo-Persien, 539 bis 331 vor Christus. Wie wurde diese große Weltmacht Babylon durch die Meder-Perser besiegt? Ein neuer König kam in Babylon an die Macht und schmiss eines Tages eine große Party. Der Wein floss in Strömen, da war Musik, der Beat heizte die Stimmung ein, halbnackte Frauen tanzten um die Tische. Plötzlich offenbarte sich Gott. Eine Hand erschien an der Wand und schrieb: Babylon, Babylon, deine Tage sind gezählt. Der neue König hat nicht nur eine große Party dort veranstaltet, sondern er hat auch die heiligen Geräte, die er aus dem Tempel von Jerusalem hatte mitbringen lassen, an diesem Tag entweiht und somit Gott verpönt, Gott gelästert. Dieser Gott greift ein und sagt, es ist genug. Hier die Hand am Erscheinen, hier die Worte, Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Das ist Daniel Kapitel 5, ab Vers 25 bis 28. Und das ist die Bedeutung des Spruchs. Mene bedeutet, Gott hat die Tage deines Königstums gezählt, um ihm ein Ende bereitet. Wie würdest du dich fühlen, wenn plötzlich jetzt, in diesem Moment, dort, wo auch immer du gerade dabei bist, wie würdest du dich fühlen, wenn da eine Hand erscheinen würde und die würde in der Luft oder irgendwo an einer Stelle in dem Raum, in der Zeit, wo du dich gerade bewegst, da sein und dir Unheil ankündigen. Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Tekel bedeutet, du bist auf einer Waage gewogen und zu leicht erfunden worden. Peres bedeutet, dein Königreich wird zerteilt und in Medern und Persern gegeben werden. Die biblische Prophetie erfüllt sich. In dieser Nacht ist Babylon gefallen. Aber wie genau? Was ist da passiert? Gott erwähnte Kyros, den persischen General, der Babylon attackieren würde, ungefähr 150 Jahre, bevor er geboren wurde. Das ist unglaublich. Wo steht das in der Bibel? Hier ist der Beweis. So spricht der Herr zu seinem Gesalbten, zu Kyros, den ich bei seiner rechten Hand ergriff, dass ich Völker vor ihm unterwerfe und Könige das Schwert abgürte, damit vor ihm Türen geöffnet werden und die Tore nicht verschlossen bleiben. 150 Jahre vorher kündigt Gott hier Kyros an, der Eroberer, der die Stadt Babylons einnehmen würde. Die Tore würden geöffnet werden für Kyros. Wir haben heute im Britischen Museum den Kyros-Zylinder und der beschreibt, wie Kyros Babylon in dieser Nacht erobert hat. Was war da los? Die Soldaten der Armee von Kyros haben den Fluss Euphrat, der durch Babylon lief, einfach umgeleitet, um die Stadt herum. Das Wasserlevel ist gesunken, der Fluss wurde trocken. Und dann konnte Kyros mit seinen Armeen durch das Flussbeet unter die Stadttore hindurchgehen. Er war dann in Babylon, die Tore waren offen. Diese große Party, die der König in Babylon dort veranstaltete, endete abrupt. All das ist aufgeschrieben im Kyros-Zylinder. Die Archäologie bestätigt hier die Bibel. Die Bibel ist kein normales Buch. Sie ist das Buch der Bücher. Hier offenbart sich der lebendige Gott. Hier erleben wir, wie Gott unser Leben verändert. Die Vergangenheit hat sich erfüllt. So können wir auch sicher sein, dass die Zukunft, dass wir da Gott erfahren werden. Medo-Persien ist in der Geschichte vor allem durch das persische Königreich bekannt geworden. Hier die Ausmaße des Königreiches. Der Tauschmittel der Medo-Perser war Silber. Kennt ihr das Märchen von der Henne, die goldene Eier legt? Das silberne Huhn hier legt Eier aus Platin? Natürlich nicht. Spaß beiseite. Aus welchem Material bestand denn nochmal das zweite Königreich? Das erste war Gold, dann kam Silber. Wieder sehen wir, wie sich die biblische Prophetie erfüllt. Denn die Medo-Perser, sie liebten das Silber. Nach Medo-Persien kommt ein drittes Reich, Daniel 2, Vers 39. Das Wort Gottes sagt, danach das dritte Königreich, das aus Kupfer ist und über alle Länder herrschen wird. Wer ist das? Griechenland, 331 bis 168 vor Christus. Oft kommt die Frage auf, ach Daniel, Moment mal, was ist denn mit den anderen Weltmächten zu dieser Zeit, mit den Chinesen, Inkas, Azteken, gab es nicht auch andere Weltreiche außer in der gleichen Zeit außer Babylon, Medo-Persien und Griechenland? Ja, natürlich. Aber hier in der Vision von Daniel Kapitel 2 geht es primär um die Weltmächte, die einen direkten Einfluss hatten auf das Volk Gottes, auf das Volk Israel. Erstens und zweitens geht es hier um die Weltmächte, die im Großraum Europa verankert waren. Von diesen Weltreichen spricht das Wort Gottes in Daniel Kapitel 2. Ich frage mich jetzt, warum hat Gott das Material Kupfer verwendet, um die Griechen darzustellen? Die Griechen haben welches Material verwendet für ihre Helme, für ihre Rüstungen? Kupfer. So war Kupfer das Symbol für Griechenland, wie Gold für Babylon. Wieder erfüllt sich akkurat, genau das Wort Gottes. So sah das griechische Königreich aus. Ein riesiges Reich von Indien bis zum heutigen Griechenland. Wer ist das? Wer war der berühmteste König des griechischen Weltreichs? Wer kennt diese Person hier? Alexander der Große. Alexander der Große griff die Perser an und besiegte sie. Die Prophetie erfüllte sich in der Geschichte. Sogar säkulare Historiker erkennen eine Art Vorhersehung Gottes. Hier lesen wir im Historical Library Band 16: Ich bin überzeugt, dass es keine Nation, keine Stadt, kein Volk gab, wohin sein Name nicht gedrungen war. Es scheint mir, als ob eine göttliche Hand ihn bei seiner Geburt schützte und ihn bei all seinen Taten leitete. Alexander der Große war der erfolgreichste Heerführer der ganzen Geschichte. Er plante auch, Babylon einzunehmen. Er plante, Babylon tatsächlich auch wieder aufzubauen. Seine Idee war, Babylon zu seiner Landeshauptstadt zu machen. Aber was sagte Gott? Babylon wird nie wieder aufgebaut werden. Was ist passiert? 2 Monate lang haben 10.000 Griechen die Trümmer des alten Babylons aufgeräumt, um Babylon wieder neu in die Höhe schießen zu lassen. Aber in dieser Zeit starb Alexander der Große im Alter von 31 Jahren. Der Wiederaufbau Babylons wurde aufgegeben. Die Geschichte bestätigt die Prophetie Gottes. Was wirklich interessant ist, Daniel selber erlebte den Wechsel von Babylon nach Medo-Persien. Auch sehen wir, dass das Wort Griechenland vorkommt, denn Daniel Kapitel 8, Vers 21. Gott kennt die Geschichte, er lenkt sie, hat alles unter Kontrolle. Und wenn Gott die Geschichte der Weltmächte lenkt, kann er dann auch deine Geschichte lenken? Kommen wir zur vierten Weltmacht. Da war Gold, Silber, Bronze und Eisen. Jetzt Daniel 2, Vers 40. Und ein viertes Königreich wird sein, so stark wie Eisen. Ebenso wie Eisen alles zermalmt und zertrümmert und wie Eisen alles zerschmettert, so wird jenes alles zermalmen und zerschmettern. Die vierte Weltmacht ist Rom. 168 vor Christus, dann bis zur Mitte des 4. Jahrhunderts nach Christus. Dargestellt durch die langen Beine aus Eisen. Es ist das vierte Königreich stark wie Eisen. Und wieder die Frage, welches Material haben die Römer verwendet für ihre Schwerter, für ihre Ausrüstung? Klar, das war Eisen. Und wenn du jetzt so ein Schwert aus Eisen nehmen würdest und dann kämpfen würdest gegen so ein Schwert aus Kupfer, dann könntest du mit dem Eisenschwert das Kupferschwert in 2 Hälften zerteilen. Eisen ist stark und zerstört alles. Während der eisernen Herrschaft wurde Jesus geboren. Es waren eiserne Schwerter von römischen Soldaten, die nach Bethlehem gekommen waren, um alle Babys zu töten, auch Jesus Christus selber. Es war ein eiserner Speer, der die Seite von Jesus durchstach, als er am Kreuz hing. Wahrscheinlich waren es auch eiserne Nägel, die man durch die Hände und Füße Jesu geschlagen hatte. Wieder ein Zitat, ein kurzes von einem Rom-Historiker Gibbon. Er sagt hier, übrigens, er behauptet, dass er kein Christ ist. Er sagt, die Symbole Gold, Silber, Kupfer repräsentieren Nationen und deren Könige, die durch die eiserne Monarchie Roms erfolgreich überwunden wurden. Ist es nicht erstaunlich, dass ein Historiker die gleichen Worte der biblischen Prophetie verwendet? Wie groß war Rom? Die Römer haben ganz Europa dominiert, bis nach Afrika und Asien hinein. Was würde nach Babylon, nach Medo-Persien, nach Griechenland, nach Rom passieren? Kommt da ein fünftes Weltreich nach Rom? Was kommt als nächstes? Wenn ich das vorhersagen müsste, dann würde ich vielleicht Folgendes vermuten. Also Gold, Silber, Kupfer, Eisen, Erz, Zink, Aluminium, Blei. Kommt da ein fünftes Weltreich, dann ein sechstes, ein siebtes? Aber was weiß man über Rom? Wie wurde Rom besiegt? Rom wurde zerteilt. Genau das sagt das Wort Gottes. Daniel Kapitel 2, Vers 41. Dass du aber die Füße aus Zehen, teils aus Töpferton und teils aus Eisen bestehend gesehen hast, bedeutet, dass das Königreich gespalten sein wird. Wie wird das Königreich nach Rom sein? Gespalten. Was ist da in der Geschichte passiert? Da kamen die 10 barbaren Stämme aus dem Norden und sie eroberten Rom. Wir kennen diese Stämme, die Franken siedelten wo? In Frankreich. Die Angelsachsen? Klar. England. Die Alemannen? Deutschland, Burgunder in der Schweiz, Lombarden in Italien, die Sueven in Portugal und die Westgoten in Spanien. Die Bibel sagt voraus, dass Europa zerteilt sein wird. Die Prophezeiungen erfüllen sich in der Geschichte wie nach einem Plan. Gott hat alles unter Kontrolle. Gott führt und lenkt. Die Weltgeschichte ist kein Zufall, keine Ansammlung von schicksalhaften Ereignissen. Gott ist da. Er hat einen Plan. Die Bibel geht weiter und es wird noch unglaublicher und noch spannender, denn das Reich nach Rom ist nicht nur zerteilt, es versucht sich zu vermischen, zu verbinden, wie Daniel 2, Vers 43. Dass sie sich zwar mit Menschensamen vermischen, aber doch nicht aneinander haften werden, wie sich Eisen mit Ton nicht vermischt. Komm mit mir heute nach Dänemark. Wenn man das Schloss Frederiksborg in Dänemark besucht, da sehen wir an den Wänden der königlichen Gemächer einen königlichen Stammbaum von ganz Europa. Da hat man versucht, diesen Prinzen aus diesem Königreich, diesen Prinz mit dieser Prinzessin zu vermählen, um Europa zu vereinen. Genauso wie es die biblische Prophetie vorhergesagt hat. Wir lesen in Daniel 2, Vers 43, dass sie sich zwar mit Menschensamen vermischen, aber doch nicht aneinander haften werden. Ein Reich, ein Weltreich in Europa zu errichten, das war nicht möglich. Wir sehen das in der Geschichte. Karl der Große versuchte Europa zu vereinen. Er schaffte es nicht. Dann haben wir Charles der Fünfte aus Spanien. Auch er versuchte Europa zu einem Volk, zu einer Nation zu machen. Er versagte. Stattdessen kam er in ein Kloster, um Uhren einzustellen. Hier haben wir Ludwig den Vierzehnten. Auch er schaffte es nicht, Europa zu vereinen. Wer von euch kennt Napoleon? Er war ganz nahe dran. Er hatte riesige Geschütze damals in der Schlacht bei Waterloo 1815 und er war sicher, dass er England im Krieg besiegen würde. Und da fing es an, unglaublich zu regnen. Seine Geschütze blieben im Schlamm stecken und da rief er aus nach seiner Niederlage: Gott, der Allmächtige, war zu viel für mich. Warum sprach er von Gott? Napoleon kannte die Bibel, aber war entschlossen, seinen Weg zu gehen und er versagte. Die Bibel hat doch Recht behalten. Wer ist das hier? Ein Schandfleck in der deutschen Geschichte. Adolf Hitler. Hitler glaubte an das tausendjährige Friedensreich. Woher bekam er diese Idee? Wo liest man darüber? In der Bibel. Er glaubte, dass er ein tausendjähriges Friedensreich hier auf der Erde erbauen könnte. So dachte er, würde er alle Weltreiche, die vor ihm waren, einfach übertreffen. Man geht davon aus, und das ist so eine Legende, die man erzählt, dass die Sekretärin von Hitler christlich war. Und sie kam zu Hitler und sagte: Hitler, kennst du die Prophetie aus Daniel Kapitel 2? Du weißt, dass nach dem vierten Weltreich kein nächstes kommen wird. Deine Pläne werden scheitern. Und Hitler hat dann gesagt: Ach, was soll's. Wir müssen die Bibel neu schreiben. Ich werde die Bibel neu schreiben. Hat er Erfolg gehabt? Gott sei Dank nicht. Auch Hitlers Bemühungen um ein neues Weltreich sind gescheitert. Die biblische Prophetie hat sich wieder erfüllt. Alle großen Führer, die Europa wieder vereinen wollten, sind gescheitert. Egal ob Hitler, Lenin, Stalin oder Mussolini. Nur einer bestimmt den Weltlauf der Geschichte: Jesus Christus. Wird Europa jemals eins werden? Werden wir eine Stimme in der Welt sein? Ja oder nein? Wofür steht diese Flagge für die Europäische Union, EU? Wie viele Sterne sind auf dieser Flagge? 12. Warum sind es nur 12 Sterne? Die Sterne sind ein Symbol für die Werte Einheit, Solidarität und Harmonie zwischen den Völkern Europas. Die Zahl 12 steht für Vollkommenheit und Einigkeit. Unser Zentralrat der Europäischen Union oder unseren Weltrat haben wir hier in Straßburg, Frankreich. Das Ziel dieser Europäischen Union ist ganz klar: Europa soll zusammengeführt werden, dies vor allem in den Bereichen der Außen- und Sicherheitspolitik, Kultur, Umwelt, Bildung, Währungspolitik. Man möchte ein Reich schaffen. Wir haben heute mit dem Weltreich Babylon gestartet. Jetzt möchte ich euch etwas Interessantes zeigen. Du siehst dieses Gebäude hier. Jetzt vergleich diese Architektur mit dem Gemälde von dem Turmbau zu Babel. Wer kennt dieses Gemälde hier von Peter Brügge aus dem 16. Jahrhundert? Ist das Zufall? Diese Ähnlichkeiten? Im nächsten Foto sehen wir es ganz klar, das ist ein bisschen geblendet, übereinander gelegt, der Turmbau von Babylon und hier dann der Zentralrat der EU. Sind diese Ähnlichkeiten zufällig? Die Architekten haben das Gebäude der EU so errichtet, als ob es noch fertiggestellt werden müsste. Heute haben wir ein Poster der Europäischen Union. Darauf steht Europa, viele Sprachen, aber eine Stimme. Welches Gebäude haben wir im Hintergrund? Den Turm von Babylon. In 1. Mose Kapitel 11, da lesen wir davon, dass Gott die Sprache der Menschen verwirrt hat. Jetzt versucht die Europäische Union, Europa zusammenzuführen. Ja, viele Sprachen, aber wir werden eine Stimme, so sagen sie. Glaubt ihr, das ist möglich? Glaubt ihr, wir werden wieder ein Weltreich haben in Europa? Keineswegs. Die Bibel sagt, Rom, danach kommt ein zerteiltes Reich. Heute erleben wir, dass sich das Wort Gottes erfüllt. Wir denken da an Brexit, eine bereits beschlossene Sache. Die Briten verlassen die EU. Ein Politiker sagte, ein wichtiger britischer Politiker sagte, wir haben eine scheiternde politische Union zurückgelassen. Die EU ist am Scheitern, die EU ist am Sterben. Ich hoffe, wir haben den ersten Stein aus der Wand gebrochen. Ich hoffe, das ist der erste Schritt hin zu einem Europa souveräner Nationen. Fassen wir zusammen. Die Bibel sagte voraus, Aufstieg und Fall Babylons hat sich erfüllt. Aufstieg und Fall von Medo-Persien hat sich erfüllt. Kyros wurde 150 Jahre vorhergesagt, mit Namen, hat sich erfüllt. Die Tore Babylons würden bei seiner Eroberung auf sein, hat sich erfüllt. Aufstieg und Fall Babylons, Griechenlands hat sich erfüllt. Alexander der Große, er würde Babylon nicht wieder aufbauen können, hat sich erfüllt, er versagte dabei und starb. Aufstieg und Fall der eisernen Herrschaft Roms hat sich erfüllt. Rom wird nicht durch ein fünftes Weltreich besiegt werden, sondern es hat sich zerteilt, hat sich erfüllt. Der Versuch Europas zu einen durch Heirat und Krieg wird nicht funktionieren, auch nicht durch Politik, hat sich erfüllt. Die Geschichte ist keine Ansammlung von irgendwelchen zufälligen Ereignissen. Gott hat alles unter Kontrolle. Die Geschichte folgt diesem Buch. Er sitzt auf dem Thron und er lenkt die Geschehnisse. Wo stehen wir heute? Mein lieber Freund, wo sind wir heute? In dem Haupthaus Babylon sind wir hier, bei den Medo-Perser, bei den Griechen in Rom. Nein, all das ist Geschichte. Wo stehen wir heute? Ganz vorne, in den Zehenspitzen. Was ist das nächste Ereignis? Was kommt als nächstes auf uns zu? Was sagt das Wort Gottes? Lesen wir Daniel 2, Vers 34. Und ich liebe diesen Text, denn das ist etwas, was auf den Planeten Erde wartet. Das ist unsere Zukunft, unsere Hoffnung, das ist unsere Sicherheit. Daniel 2, Vers 34. Da sahst du, bis ich einen Stein losriss, ohne Zutun von Menschenhänden, und das Bild an seinen Füßen traf, die aus Eisen und Ton waren, und sie zermalmte. Hier ist ein Weltreich ohne menschliche Kraft zu sehen. Keine Atombombe, die explodiert, kein Raumschiff voller Aliens, kein Asteroid, der diese Erde trifft. Nein, dieser Stein steht für etwas ganz anderes. Wofür? Was bedeutet der Stein? Wer kommt da? Die Bibel legt sich selber aus. Der Fels oder der Stein aber war Christus. Welches Reich kommt? Auf wen warten wir? Jesus Christus. Sein ewiges Reich wird kommen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis das Reich Gottes kommt. Dieses Reich Gottes wird wie lange bestehen? Daniel 2, Vers 44. Aber in den Tagen jener Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das nicht untergehen wird. Babylon stieg empor und fiel. Medo-Persien stieg empor und fiel. Griechenland stieg empor und fiel. Rom kam auf und fiel. Das zerteilte Europäische Reich. Das nächste Ereignis, das nächste Reich wird niemals mehr untergehen. Wie lange wird es bestehen? Daniel 2, Vers 44. Es wird alle jene Königreiche zermalmen und ihnen ein Ende machen. Es selbst aber wird in Ewigkeit bestehen. Ewig, ewig, ewig. Wir brauchen keine Angst zu haben, was auch immer in unserer Welt passiert, in deinem persönlichen Leben. Wenn du nicht mal weißt, wie es weitergeht, wenn du meinst, alles bröckelt in deinem Leben, du siehst kein Licht mehr am Ende des Tunnels. Jesus ist da, er liebt dich, er hat einen Plan für dein Leben. Jeremia Kapitel 29, Vers 11, er sagt, er hat Gedanken der Zukunft, Gedanken des Friedens, wenn er über dich nachsinnt. Er kommt mit seinem Reich, Jesus Christus. Dieses Reich wird nie wieder untergehen. Kein Leid mehr, kein Schmerz mehr, keine Tränen mehr, keine Sorgen mehr, keine Einsamkeit mehr, kein Tod mehr. Wir werden Gott lebendig mit unseren eigenen Augen sehen. Das wird Zukunft Erde erleben. Franz Hasel war ein Soldat in der Armee Hitlers. Er war ein christlicher Pastor. Franz Hasel wurde eingezogen 1939. Seine Einheit, das war der Auftrag, sollte in die Herzen von Russland gehen, Ölreserven erobern. Das war sein Auftrag. Einige Jahre vergingen. Das Ende des Krieges zeichnete sich schon so fast ab. Da wurde eines Tages Franz Hasel eingeladen zu einem Gespräch mit seinem Hauptmann. Franz Hasel dachte sich, was kommt auf mich zu und warum muss ich jetzt ausgerechnet ich dieses Gespräch mit meinem Hauptmann führen? Und als er dort hineinkam, da sah schon der Hauptmann, wartete auf ihn, Franz schloss die Tür, da kam diese folgenschwere Frage. Soldat, antworten Sie mir, glauben Sie, dass Hitler den Krieg gewinnen wird, ja oder nein? Franz wusste nicht, was er sagen sollte. Er glaubte an Gott, er kannte die Prophetie aus Daniel Kapitel 2, Babylon, Medo-Persien, Griechenland, Rom, dann das zerteilte Reich Europas, schließlich das Kommen Jesu. Sollte er diese Antwort geben? Aber musste er nicht gleichzeitig auch loyal zu Hitler sein? Stand nicht auf Verrat die Todesstrafe? Plötzlich nahm der Hauptmann seine Mütze ab. Das war ein Zeichen dafür, dass es eine persönliche Frage war und dass die Antwort, die Franz jetzt geben würde, in dem Raum wäre. Dazu gab der Hauptmann von sich, die Unterhaltung bleibt hier unter uns. Das ist eine wirkliche persönliche Angelegenheit. Da nahm Franz seine Bibel, eröffnete Daniel Kapitel 2, er legte das Wort Gottes aus, die Prophetie, das, was wir heute studiert haben, Babylon, Medo-Persien, Griechenland, Rom, ist alles so passiert. Jetzt leben wir im zerteilten Reich. Hitler wird den Krieg niemals gewinnen. Gut, danke, sagte der Hauptmann, Sie können jetzt gehen. Und er legte wieder seine Mütze auf. Bevor dann aber Franz endgültig den Raum verließ, sagte, Moment mal, morgen um 9 Uhr sind Sie wieder hier. Wir müssen miteinander ein zweites Mal reden. Das Herz von Franz klopfte wild, als er am nächsten Tag pünktlich den Raum betrat. Da saß nicht nur der eine Hauptmann, sondern noch zwei weitere, drei Personen vor ihm. Wieder legten sie ihre Kappen ab. Franz wurde gefragt, glauben Sie, dass Hitler den Krieg gewinnen wird? Er nahm das Wort Gottes, gab eine Bibelstunde, diesmal mit den ganzen Daten, mit den Fakten. Franz merkte, dass die zwei weiteren eingeladenen Personen, die rechts und links von dem Hauptmann saßen, miteinander tuschelten, als er die Daten, die Fakten präsentierte. Wann welches Reich existierte, wann das nächste kam. Als Franz fertig war und ihnen erklärte, Hitler wird den Krieg nicht gewinnen. Gott hat die Geschichte in seiner Hand. Gott lenkt alles. Wir müssen uns darauf vorbereiten, dass wir den Krieg verlieren. Da, wie aus dem Nichts, fingen die drei Herren an zu strahlen, die ihm gegenüber saßen. Der Hauptmann sagte zu Franz, Sie haben total recht, neben mir sitzen Geschichtsprofessoren, die haben ihre Daten bestätigt, während sie uns das hier dargelegt haben. Wir werden uns vorbereiten. Es vergingen einige Tage, einige Wochen, als der Krieg dann letztendlich vorbei war. Das war im Jahr 1945, konnte Franz zurückkehren. Was war in den Wochen passiert zwischen der Unterhaltung und Kriegsende? Der Hauptmann hatte jeglichen möglichen Liter Benzin zur Seite gelegt. Er hatte Essen gehortet, weil er wusste, der Krieg würde verloren gehen. von den 12.000 Soldaten, die aus Russland, aus der Einheit von Franz Haase nach Hause kamen, überlebten nur ganze 7 Personen. Einer davon war Franz Haase. Er kam in sein Land, in seine Stadt. Dort ging er auf seinen Straßen, alles zerbombt, zerstört. Aber ein Haus stand noch in seiner Nachbarschaft. Welches Haus war das? Sein eigenes Haus. In diesem Haus, da war seine Familie unberührt, mit dem Leben davongekommen. Das Wort Gottes hat im Leben von Franz Haase einen riesigen Unterschied gemacht. Das Wort Gottes hat unwahrscheinlich viel Kraft. Das Wort Gottes hat das Leben von Franz gerettet. Wenn wir das Wort Gottes betrachten, wenn wir es lesen und wenn wir sehen, dass sich alles erfüllt hat, was Gott über die Vergangenheit gesagt hat, wenn wir sehen, dass sich die Gegenwart auch im Wort Gottes findet, dann können wir voller Gewissheit sagen, dass die Zukunft sich auch erfüllen wird. Was ist das nächste Ereignis? Wer kommt als nächstes? Jesus Christus in den Wolken des Himmels. Jesus hat einen Plan für dein Leben. Er liebt dich so sehr. Er kam auf diese Erde, er nahm deine Fehler auf sich. Er starb für deine Sünden und er möchte dir ewiges Glück, ewigen Frieden. Er möchte dir einfach alles schenken. Er liebt dich. Er sucht das aktiv, das Beste für dein Leben. Jesus Christus wird wiederkommen in den Wolken des Himmels. Nicht mehr bald, dann werden wir ihn alle sehen. Freust du dich auf das Reich Gottes? Willst du nicht auch mit dabei sein? Was gibt es Schöneres, als zu wissen, dass unser Herr Jesus Christus unser Leben in seinen Händen hält? Was gibt es Besseres, als zu wissen, dass bald unser Freund, unser Erlöser, unser Schöpfer in den Wolken des Himmels wiederkommen wird? Wie kannst du vorbereitet sein auf das Kommen Jesu, auf dieses Reich Gottes? Wie kannst du sicher sein, absolut, dass du in dem Reich Gottes sein wirst? 1. Johannes Kapitel 5. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Entscheide dich jetzt in diesem Moment für Jesus Christus. Sage Ja zu ihm. Wie geht das? Im Gebet kommst du zu ihm und sagst, Herr Jesus, ich möchte dir gerne mein Leben schenken. Komm du jetzt in mein Herz. Wenn du das tust, dann bist du ein Kind Gottes. Dann gehörst du ihm und dann wirst du Teil des Reiches Gottes sein. Ist das dein Wunsch? Ist das dein Wille? Spürst du diesen Drang jetzt in dir? Dann gib dem Wirken des Heiligen Geistes nach und sag Ja jetzt in diesem Moment zu unserem Herrn und Erlöser. Wollen wir noch gemeinsam beten und deine Entscheidung vor Gott bringen? Unser König, unser Freund, unser Erlöser. Danke, Herr Jesus, dass du gekommen bist auf diese Erde, dass du für uns gestorben bist. Danke, dass du uns dein Wort gegeben hast. Danke, dass du uns in deinem Wort gezeigt hast, was alles passieren wird. Danke, dass du uns Zukunft, Erde offenbart hast. Danke, dass wir wissen, dass du bald kommen wirst. Wir möchten vorbereitet sein. Wir wollen in diesem Moment dir unser Leben schenken und freuen uns, dass du uns erlöst hast und dass wir deine Kinder sind. Im Namen Jesu. Amen. Meine Freunde, Zukunft Erde geht weiter. Unaufhaltsam in die Krise, das wird das nächste Thema sein, müssen wir uns auf den Weltuntergang vorbereiten. Wir sehen uns. Bis dann.